Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da wiederkommt, unserem Herrn Jesus Christus. Das Wort zur Predigt ist die Epistellesung des heutigen Tages. Ich lese noch einmal einen Vers. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Gott, der Herr, segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber das könnte jetzt hier der letzte Gottesdienst in dieser Kirche sein. Ich schlage vor, wir treffen uns am Freitag noch einmal im Gemeindesaal zu einer Tasse Kaffee und dann am kommenden Sonntag fällt der Gottesdienst nicht aus. Nein, dann feiern wir ihn vor Gottes Thron, voller Jubel und Herrlichkeit. Denn am kommenden Samstag geht diese Weltzeit zu Ende und Christus kommt wieder. Bitte überlegt euch, was bis dahin noch zu tun ist. Also, die Krippenspielprobe diese Woche, die fällt natürlich aus, ist klar. Die Kirchenvorstandssitzung am Dienstag, die haben wir auch nicht mehr nötig. Die Adventsandacht am Mittwoch findet statt, denn wir müssen uns vorbereiten. Die Kinder überlegen bitte zusammen mit ihren Eltern, ob es noch Sinn macht, in die Schule zu gehen. Weiter müsstet ihr planen, was soll noch in Ordnung kommen in meinem Leben? Und überlegt euch bitte für euren Bekanntenkreis, bei wem hat es Sinn, etwas davon zu sagen, was am Samstag geschehen wird? Und ab sofort ist Beichtmöglichkeit. Jeden Tag von 15 bis 18 Uhr hier in der Kirche, weil ab Samstag ganz offensichtlich ist, was am Ende noch zählt. Ob nämlich unsere Schuld vergeben ist und ob wir zu Jesus Christus gehört haben. Alles andere ist spätestens dann nebensächlicher Quatsch. Uninteressante Vergangenheit, Eitelkeiten und ungenutzte Gelegenheiten. Liebe Gemeinde, heute zum letzten Mal hier Gottesdienst feiern, weil Christus wiederkommt. Das klingt verrückt, nicht wahr? Und dennoch, soweit wir Christen sind und unser Glaube etwas mit der Wirklichkeit zu tun hat, wir wissen genau, dass es so sein könnte. Das ist nicht ausgedacht, sondern alles biblisch legitimiert. Außer das mit der Schule. Liebe Schüler, selbst wenn Christus am Samstag wiederkommen sollte, dann geht ihr von Montag bis Freitag hin. Warum? Darauf komme ich später noch zu sprechen. Okay, über Klassenarbeiten könnt ihr mit euren Lehrern diskutieren. Noch einmal zurück. Solche Gedanken sind schon gewaltig irritierend. Den meisten von euch wird es sicherlich so wie mir gehen. Man hat Mühe, sich diese reale Möglichkeit überhaupt vorzustellen. Versucht es doch heute einmal, heute Nachmittag in einer ruhigen Minute. Wie würde es sein, wenn du es live miterleben würdest, das Ende der Welt? Dass die Toten aus ihren Gräbern herauskommen, dass Jesus Christus auf den Wolken des Himmels zurückkehrt, für jedermann sichtbar. Ich vermute, dass du dich mit dieser Vorstellung genauso schwer tust wie ich. Das hängt zum einen damit zusammen, dass unsere Vorstellungskraft so klein ist. Zum anderen aber hat es etwas damit zu tun, dass wir uns hier in dieser Welt ganz und gar heimisch gemacht haben. Wir haben uns hier eingerichtet und es geht uns ja auch relativ gut. Die Christen, an die Jakobus unseren Bibelabschnitt schreibt, die empfanden das anders. Die erwarteten das Wiederkommen Jesu brennend. Sie hatten auch ihre Gründe. Es ging ihnen viel schlechter als uns. Uns geht's wesentlich besser. Wirtschaftlich, gesundheitlich, politisch. Andersherum heißt das, dort, wo jemanden seine Gesundheit schwer zu schaffen macht oder er vielleicht sogar für seinen Glauben verfolgt wird, sind die Gedanken an die Ewigkeit sehr viel näher. Der zweite Grund, diese Christen, an die Jakobus schreibt, die litten unter ihrer Sünde. Jakobus schreibt einen Vers später, beklagt euch nicht übereinander, damit Gott euch nicht verurteilt. Seht doch, der Richter steht schon vor der Tür. Jakobus hat eine Gemeinde vor Augen, die Gott und einander dienen will. Aber im Zusammenleben treten täglich Spannungen auf. Wie sollte es auch anders sein, wenn viele Menschen zusammenkommen? Und wer Christ ist, leidet nicht nur unter den Fehlern des Bruders und der Schwester, sondern erst recht unter den eigenen. Wer ehrlich mit sich selbst ist, kennt das eigene Herz. Und da bleiben dann Tränen nicht aus und die Bitte, Herr Jesus, gib mir Kraft für meinen Kampf mit mir selbst und dass ich viel Liebe für meine Mitmenschen habe. Und wer so betet, betet automatisch auch sehr viel intensiver, dein Reich komme. Der dritte Grund, warum wir eigentlich das Wiederkommen Jesu herbeisehnen können: Ein Christ ist immer Bürger in zwei Reichen. Diesen Gedanken muss ich jetzt etwas ausführen. Auf der einen Seite gehört ein Christ zu Gott. Er liebt Gott, er weiß seine Heimat im Himmel und er sehnt sich danach, bei Gott zu sein. Auf der anderen Seite ist hier auf der Erde unser Zuhause. Wir haben uns um Essen und Trinken zu kümmern, um die Erziehung der Kinder, um die Arbeitsstelle und das Auskommen. Einerseits ist Christus unser Herr und er kümmert sich und wir kümmern uns um die Ausbreitung des Reiches Gottes. Auf der anderen Seite haben wir eine Regierung, der man gehorchen muss, und politische Mitverantwortung in unserem Land. Das kann eine gewaltige Spannung sein, in der wir dort stehen. Die Leute nun, an die Jakobus schreibt, waren versucht, diese Spannung aufzulösen. Sie rechneten wohl schon mit Terminen und deuteten die Zeichen der Zeit, dass sie unmittelbar Jesu Wiederkunft erwarteten. Denen, sagt Jakobus, seid geduldig. Immer wieder hat es das gegeben, dass Christen in Liebe zu Christus die Dinge dieser Welt vernachlässigten. Am 22. Oktober 1844, einem Dienstag, versammelten sich in den Versammlungshäusern und den Bergen im Süden der USA viele ernsthafte Christen. Sie hatten zuvor alles verkauft. Sie hatten ihr Geld verschenkt, sie hatten die Ernte auf den Feldern stehen lassen. Das taten sie, weil sie meinten, aus Berechnungen biblischer Angaben erkannt zu haben, dass der 22. Oktober 1844 der Tag der Wiederkunft Jesu Christi sei. Sie sangen und beteten miteinander bis in den Abend hinein. Mitternacht ging vorüber, aber kein Jesus kam. Weinend wie Kinder und zutiefst enttäuscht zogen sie dann nach Hause, sofern sie noch ein Zuhause hatten. Aus dieser Enttäuschung des 22. Oktober entstand die Bewegung der Sieben-Tage-Adventisten. Uns europäischen Christen des 21. Jahrhunderts würde Jakobus sicherlich etwas anderes ins Stammbuch schreiben. Leute, vergesst die Ewigkeit nicht. Ihr seid hier nicht für immer zu Hause. Dieses Leben ist nicht alles. Es kommt der Tag des Herrn wie ein Dieb in der Nacht. Man muss darauf vorbereitet sein. Liebe Gemeinde, Bürger zweier Reiche kümmern sich um beides. Um dieses Leben und um die Wiederkunft Jesu. Wir kümmern uns also ganz ernsthaft um die Dinge dieser Welt. Wenn ein Christ krank ist, dann geht er selbstverständlich zum Arzt und sagt nicht, ach, was soll's, vielleicht kommt ja Jesus bald wieder. Die Angelegenheiten dieser Welt bleiben für uns bis zum Schluss wichtig. Deswegen sage ich auch, und wenn Christus am Samstag wieder käme, die Schüler gingen von Montag bis Freitag zur Schule. Klimaschutz, vernünftige Politik, Gerechtigkeit und Einsatz gegen den Hunger in der Welt, das sind Themen, für die Christen sich engagieren, bis zum Schluss. Jeder von uns trägt Verantwortung für diese Welt, für unseren Ort, im Großen und im Kleinen. Bis, ja, so lange, bis der Herr wiederkommt. Und wenn morgen die Welt unterging, so würde ich heute noch dieses Apfelbäumchen pflanzen. Auch wenn dieser Spruch sicherlich nicht von Luther ist, stimmen tut er trotzdem. Zugleich kümmert sich ein Christ aber erst recht um das Reich Gottes. Und zwar so, als ob Christus morgen wieder käme. Wir sagen anderen von diesem letzten Tag der Welt, auf den wir zuleben. Und wir leben selbst so, dass Christus morgen wiederkommen könnte. Wir leben aber auch ohne Zukunftsangst und ohne Sorgen. Was können mir Krebs? Was kann mir die Weltklimakatastrophe im allerletzten anhaben? Sicher, sie schränken mein Leben ein, gewaltig sogar. Aber im Kern treffen können sie mich nicht mehr. Das kann nicht einmal mehr der Tod. Denn Christus kommt wieder und hat ein neues Leben bei seinem himmlischen Vater für uns bereitet. Seid geduldig, ruft Jakobus. Jesus kommt bald. Dieses Spannungsverhältnis zwischen hier auf der Erde und dort im Himmel, zwischen Gegenwart und die Ewigkeit bei Christus, diese Spannung fasst Jakobus in ein großartiges Bild. Da steht ein Bauer vor seinem frisch gepflügten und geeggten Feld. Er hält die Seeschale schon in der Hand. Sie ist prall gefüllt mit den Saatkörnern. Aber ehe er seine Schritte über den Acker geht, zieht er seinen Hut, verneigt sein Haupt und betet das Vaterunser. Jetzt erst geht er los und vertraut die Saat dem Acker an. Dann geht er nach Hause und kann nur noch warten. Er hat getan, was er konnte und dabei die Sache einem Höheren anvertraut. So beschreibt Jakobus unser Verhältnis zum Wiederkommen Jesu. Der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig. Liebe Gemeinde, jeder von uns wartet auf etwas. Niemand lebt völlig ohne Erwartungen. Niemand kann ohne Erwartungen leben. Man kann geradezu sagen, das, was du erwartest, das prägt dein Leben, das bestimmt es. Und was sagen wir über die Zukunft? Worauf warten wir? Christen wissen nicht, was im Einzelnen auf sie zukommt. Aber wir wissen, wer auf uns zukommt. Die Zukunft ist die Zukunft unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn er kommt, dann wird er alle Tränen von unseren Augen abwischen. Er wird uns trösten, wie eine Mutter tröstet. Es wird herrlich. Das, ihr Lieben, das ist die Zukunft, die auf uns wartet. Christen warten auf Christus. Und damit die Zeit bis dahin nicht zu lang für dich wird, redet Gott weiter und sagt dir dies. Meine Liebe, mein Lieber, stärke dein Herz. Dann bewältigst du eben auch die Aufgaben in dieser Zeit und das Warten. Du fragst, wie soll ich denn das machen? Mein Herz stärken. Ich habe nicht den Durchblick. Ich habe keine Kraft. Ich habe nicht mal die nötige Geduld. Da hast du wohl recht. Deine Zweifel sind berechtigt. Aber Gott hat einen wunderbaren Medizinschrank und darin sind gute, herzstärkende Medikamente. Da ist zum Beispiel das Mittel des Gebetes. Täglich 2 Esslöffel, am Morgen und am Abend, und du wirst die Wirkung spüren. Da ist die Andacht. Jeden Tag ein sprudelndes Glas leeren, das reichert den geistlichen Vitaminhaushalt an. Da ist der Sonntagsgottesdienst, wöchentlich eine Kurpackung zur Herzstärkung. Etwas Besseres gibt es nicht auf dem Markt. Wenigstens einmal monatlich zum Abendmahl, besser öfter. Das hält das Herz im gleichmäßigen Schlag. Gott verordnet dir auch einen regelmäßigen Gemeindekreis sozusagen als Gruppentherapie. Liebe Gemeinde, nicht Nahrungsergänzungsmittel aus der Apotheke verlängern das Leben. Die haben, wenn überhaupt, nur einen sehr vorübergehenden Erfolg. Gesund und stark wird dein Leben erst, wenn die Mittel des Heiligen Geistes deinen Alltag begleiten. Darum, lieber Christ, stärke dein Herz. Greif in Gottes wunderbaren Medizinschrank. Deine Aufgaben in dieser Welt und die voranschreitende Zeit deines Lebens machen das nötig. Ich schließe mit einem Gebet, das für unseren Alltag versucht, das umzusetzen, was es heißt, Jesu Wiederkunft zu erwarten und doch das Nötige bis dahin in dieser Welt zu tun. Lasst uns beten. Herr, gib mir die Kraft, Dinge zu ändern und anzugehen, die ich ändern kann. Gib mir die Geduld, das zu ertragen, was ich nicht ändern kann. Und Herr, gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.